Ja, genau, hier seid ihr richtig bei Fakt ab, eurem Update aus der Welt der Wissenschaft. Echte Wissenschaft, Leute, richtig recherchiert mit Charlotte Grieser und Eneas Roch, dem Papst des P-Werts.
Oh, oh, was ist der P-Wert? Hilf mir mal schnell.
So viel Zeit zum Aufnehmen haben wir nicht. Das ist das, was keiner so richtig kann. Kennst du noch DVD? Charlotte, du bist ja auch...
Ich bin auch in den 80ern 20. geboren, ja. Das ist korrekt. Ja.
Da gibt's ja immer so Bonusmaterial.
Die Sachen, die ich mir noch nie angeguckt habe, ja.
Ich würde sagen, wir machen mal Bonusmaterial zu der Folge, Leute. Wenn ihr wollt, gibt's im Anschluss Bonusmaterial. Ich habe gerade nämlich gedacht, ich könnte noch mal erklären, was der P-Wert wirklich ist.
So, Eneas, es geht um dein Gehirn und die Verarbeitung von Emotionen. Welches Filmgenre guckst du am liebsten?
Thriller.
Ah, gut. Thriller kommen nämlich vor in der Studie. Das ist ausgezeichnet.
Ah, gut, dass ich jetzt nicht gesagt habe, koreanisches Musical für Dreijährige oder so.
Dann würdest du jetzt besonders gut dastehen in der Kunstwelt, aber dann kämst du nicht vor in dieser Studie. Pass auf. Studie aus Halle, Jena und Münster, knapp 300 Versuchspersonen. Und die mussten sagen, welches Filmgenre sie am meisten mögen. So, und dann hatten sie so ein paar zur Auswahl. Drama, Romanze, Science-Fiction, Action, Dokus, Comedy, Horror. Wurde, glaube ich, rausgenommen, weil nur 3 Leute Horror gesagt haben. War nicht genug Versuchspersonen. Und ein Genre, die haben Krimi-Thriller so zusammengefasst. Und die Idee war, hat die Emotionsverarbeitung in unserem Gehirn, also was passiert, wenn wir mit starken Emotionen konfrontiert werden, hat das was damit zu tun, welche Art von Film wir besonders gerne mögen?
So. Ja, bestimmt.
Warum würdest du jetzt sagen, dass das was damit zu tun hat?
Ich denke dann immer in Extremen. Mhm. Stell mir vor, meine Informationsverarbeitung im Gehirn bei Emotionen ist zum Beispiel langsamer als bei anderen. Dann brauche ich vielleicht andere Reize und mich sprechen dann auch andere Sachen an. So ähnlich wie mit Schärfe. Von wegen, wenn du schon sehr scharfes Essen gewohnt bist, dann magst du tendenziell auch gerne scharfes Essen.
Ja, aber das hätte ja eher was damit zu tun, ob du an was du gewöhnt bist. Ne?
Ah, stimmt. Ja, was ich gewöhnt bin. Ja.
Okay,
aber reden Sie weiter, bitte.
Okay. Die haben also dann eingeteilt, okay, das sind die Leute, die auf Romanzen stehen, das sind die Leute, die auf Comedy stehen, die auf Actionfilme stehen, etc. Was rausgekommen ist bei 4 verschiedenen Genres, also was statistisch Relevantes, und zwar bei Actionfilmen, beim Genre Dokumentation, Naturdokumentation waren hier das Ding, Comedies und dem Genre Krimi und Thriller, was sie zusammengefasst haben. Die Leute wurden in ein FMRT gelegt, also funktionale Magnetresonanztomographie, bildgebendes Verfahren, um zu gucken, wo ist Aktivität im Gehirn. Und dann wurden denen Bilder präsentiert mit Gesichtsausdrücken von negativen Emotionen, und zwar Angst und Wut. Und die wurden unterschiedlich geclustert und im Block präsentiert, also so, dass man das immer wieder sieht auch und sich damit beschäftigen muss. Das heißt, auch wirklich diese Emotionen den Leuten präsentiert wurde. Ne? Nicht nur mal so ganz kurz, sondern okay, hier ist eine Person, die Angst hat. Und dann wurde gemessen, welche Reaktion haben die im limbischen System und in Strukturen, die mit Belohnung assoziiert sind. Also ganz konkret in diesem Fall die Amygdala und der Nucleus Accumbens, also Emotionsverarbeitung im weiteren Sinne.
Den letzten habe ich noch nicht gehört. Wie heißt er?
Nucleus Accumbens. Mhm. Da darfst du dir merken, als mit dem limbischen System zusammenhängend.
Ja. Genau mit so einem Partizip merke ich mir das.
Genau, das dachte ich mir noch. Ist jetzt auch nicht so wichtig, ist jetzt nicht so wichtig, dass du dir merkst, wie diese Strukturen konkret heißen, sondern es geht darum, Emotionen werden im Gehirn verarbeitet. So. Und dann haben sie rausgefunden, was man jetzt erwarten könnte bei Leuten, die Actionfilme und Comedies gerne mochten. Die hatten, wenn sie Bilder von Menschen gesehen haben, die wütend oder ängstlich waren, eine erhöhte Erregung in der Amygdala. Das hätte man auch erwarten können, ne? Da passiert irgendwie was, da werde ich irgendwie von angesprochen. Aber die Leute, die Dokus mochten und die das Krimi-Thriller-Genre mochten, die hatten sogar eine erniedrigte Aktivität in der Amygdala und auch im Nucleus Accumbens. So. Das heißt, die waren sogar weniger als unter Normalniveau erregt emotional, wenn sie diese Gesichtsausdrücke gesehen haben. Bei Dokus würde mich das jetzt nicht so wundern, ne, wenn ich mir nur so eine schöne Landschaft angucke und dann lullt mich die Stimme von David Attenborough so in den Schlaf. Ja, dabei rege ich mich nicht besonders auf. Genauso wenig überraschend finde ich es, dass das Erregungslevel bei Action-Fans schnell ansteigt. Deswegen guckt man ja solche Filme, glaube ich, weil man das irgendwie aufregend findet. Aber warum sind Fans von Krimis und Thrillern eher entspannt, wenn ihnen negative Emotionen präsentiert werden? Also mein erster Gedanke war, ach, da sehe ich ja, andere Leute haben die Probleme, nicht ich, ist ja auch schön.
Ja.
Man könnte natürlich auch sagen, es ist so aufregend, dass man vorsichtshalber schnell runterfährt.
Mhm.
Oder Erwartungshaltung. Gilt aber, das wird aber auch für Actionfilme gelten. Ne? Ich erwarte ja auch, dass da irgendwie alles Mögliche in die Luft fliegt und ein, keine Ahnung, Verfolgungsjagd stattfindet oder so.
Stellen mit Dialog spule ich immer vor.
Richtig. Ein Gedanke, den ich dann noch hatte und den habe ich auch in der Erklärung der Forscherinnen gefunden, dass sozusagen bei Krimis und Thrillern, dass dann eher die Handlung wichtiger ist als bei den Actionfilmen. Und zwar, mir geht es ja dann darum, rauszufinden, was ist da eigentlich passiert, was steckt denn dahinter, was ist die Geschichte, wie kann man das auflösen, und es geht nicht um die reine Spannung und die Erregung wie bei Actionfilmen. Also es muss nicht ständig krachen, sondern ich will ja wissen, was ist da passiert. Ne?
Mhm.
Wenn die krasse Erregung kommen würde, dann wäre es dem Denken eher hinderlich, ne? Dann kann Sherlock nicht mehr rausfinden, was passiert ist. Und da gibt es wohl auch Forschung zu, dass wenn Leute Krimis oder Thriller gucken und das auch mögen, dass dann eher Aufmerksamkeitsnetzwerke aktiviert werden und weniger die emotionale Erregung.
Mhm. Klingt plausibel.
Das heißt, magst du vielleicht auch deswegen Thriller lieber, weil du die ganze Zeit überlegst, weil das so ein klassischer Whodunit ist? Oder?
Ja, könnte sein, könnte sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich keinen Actionfilm mag, aber mir geht's schon ordentlich auf den Zeiger, dass vor allen Dingen in neueren Produktionen dieses schöne Gefühl von Action, das es bei einem auslöst, vor allen Dingen durch Menge erzeugt wird. Und wenn man sich mal so anguckt, es gibt ja gute Actionfilme aus den 80ern. Ja, das gibt es. Und Actionfilme heute, und einfach mal vergleicht die Anzahl der Schnitte zum Beispiel, und da merkt man, dass bestimmte Filmtechniken aus den 80ern Spannung erzeugt haben, ohne dass du ungefähr 5-mal pro Sekunde schneiden und mit einem Trommelwirbel unterlegen musst. Und ich bin sehr empfänglich für diese Art von Produktion. Ich sitze dann da und denke, oh, das ist aber etwas oft geschnitten, ja, das ist aber etwas drauf auf die 12 mit der Musik. Und das packt mich nicht so.
Mhm.
Also tatsächlich, ja, ich glaube, das ist plausibel, dass ich eher da sitze und denke, ich rätsel gerne, wer war es denn?
Und dann kann man sich ja auch noch die Frage stellen, wieso gucken wir uns überhaupt Filme an, die so negative Gefühle auslösen in uns? Also Schrecken, Angst, Wut.
Ja, das ist doch, ist das nicht anthropologisch, ja? Ist das nicht alles schon irgendwie, gibt es da nicht tolle Theorien von wegen so, wie du gerade schon gesagt hast, das passiert anderen irgendwie im Sinne der Katharsis. Ich gehe durch das Tal des Elends, um danach gestärkt daraus hervorzugehen.
Was es wohl gibt, ist das Konzept von sogenannten Meta-Emotionen. Also die primäre Reaktion ist, oh mein Gott, ich erschrecke mich. Ja, also ich bekomme auch Angst, ich erschrecke mich, ich werde wütend, was auch immer.
Ich werde wütend. Bei einem schlechten Actionfilm auf jeden Fall.
Bei einem schlechten Actionfilm, genau. Und danach kann aber, und auch deswegen ist es vielleicht doch gut, wenn du schlechte Actionfilme guckst, kann eine entlastende Reaktion folgen. Jemand anders hat den schlechten Film gemacht, nicht du.
Nein, aber also, ich musste ihn gucken.
Du musst gar nichts. So.
Ja.
Also dieses Konzept besagt sozusagen, du hast eine Primärreaktion, die kann negativ sein auf diese auslösenden Faktoren, wie da kommt die Horrorgestalt um die Ecke. Aber dann folgt ja eine entlastende Reaktion. Ah, okay, es ist alles wieder in Ordnung und das passiert ja nur im Film und ich kann dahinter zurücktreten und mir das angucken, weil es ja ein unterhaltendes Medium ist. Mir ist ja nichts passiert, das ist jetzt ganz grob wirklich. Ne? Also dass sozusagen die sekundäre Emotion, die darauf folgt, das ist, was in uns das Wohlgefühl und den Genuss auslöst. Und ich finde es tatsächlich interessant zu sagen, es ist nicht so, woran bin ich am meisten gewöhnt bei Filmen oder ich gucke ständig Krimis und dann mag ich irgendwann Krimis, sondern vielleicht suchen wir, sagen die Forscherinnen, unsere Lieblingsfilme danach aus, wie unser Hirn funktioniert. Also wenn mein Hirn am ehesten sagt, ah, ich bin eher so detective-mäßig unterwegs, ich will wissen, was da passiert ist, dann interessiere ich mich eher für Filme, die das abbilden. Wenn ich sage, boah, ich stehe total darauf, dass ich immer so einen kurzen Schreck kriege oder irgendwie schnelle Schnitte kommen und ich irgendwie mit Reizen zugeballert werde, ich gehe gern auf die Achterbahn oder so, dann stehe ich vielleicht auf Actionfilme. So. Das heißt, eher Gehirn zuerst, Film dann. Finde ich total interessant. Und ich habe die Erstautorin auch mal angeschrieben und sie meinte, sie würden total gerne auch mit Filmsequenzen statt nur mit Bildern forschen, aber erstens, das bildgebende Verfahren kommt da einfach nicht so schnell hinterher. Und es gibt dann natürlich mehr Reize. Ne? Wenn ich jetzt die Szene sehe, wo das Monster um die Ecke kommt im Horrorfilm, dann kann ich natürlich messen, was passiert bei der Versuchsperson da gerade im Hirn, aber es kann ja sein, dass die sich gar nicht so sehr auf das Monster fokussiert, sondern
Auf den schlechten Schnitt,
auf die Katze im Hintergrund, auf die hässliche Farbe des Sofas, weiß man ja nicht. Das heißt, das kann ich nicht unterscheiden für die Studie. Und sie haben jetzt aber geplant, dass sie eine Studie designen wollen, in der diese emotionalen Reize, also Bilder von ängstlichen oder wütenden Menschen, so kurz gezeigt werden, dass es unter der Bewusstseinsschwelle bleibt, dass ich also nicht wahrnehme, da, was ich da gerade gesehen habe, und ob ich da dann auch unterscheiden kann zwischen den Gehirnen von Leuten, sag ich mal, die eher Actionfilme oder eher Romantic Comedy mögen.
Also kurzum, ich suche mir meinen Film danach aus, unbewusst, wie mein Gehirn tickt.
Das legen zumindest die Ergebnisse dieser Studie nahe, ja. Und das würde ja auch in unserem Fall zumindest auch Sinn ergeben. Ich stehe nämlich auch eher auf Thriller und Krimis, muss ich sagen, dass hier die Wissenschaftsjournalistinnen, die gerne rausfinden, wie Sachen funktionieren und Studien lesen, dass die eher solche Sachen gut finden, wo man überlegen muss, wer ist es denn jetzt gewesen und was ist da eigentlich passiert.
Wie hoch war eigentlich der P-Wert, ja.
Ja.
Photovoltaikanlagen finde ich super. Die liefern Strom aus Sonnenlicht.
Klingt
sie
gut.
Haben nur einen kleinen Nachteil. Nachts liefern sie nicht ganz so viel.
Oh. Irgendwo ist ja immer Tag, oder? Du musst einfach nur ja. Mit so einem Flieger, mit einem Solarpanel und oben drauf die ganze Zeit durch die Gegend. Ja, okay. Unsinn. Ja,
du solltest, nicht unbedingt. Es ist nicht, das, was du gerade vorschlägst, ist jetzt nicht viel abwegiger als das, was ich mitgebracht habe. Ein kalifornisches Startup sagt.
Kalifornisches Startup klingt schon nach oh.
Ach, das. Die sagen also, dass du bei Nacht keinen Solarstrom bekommst. Könnte ein Problem der Vergangenheit sein. Wir machen das nämlich möglich. Wir strahlen dir einfach aus dem Weltall Sonnenlicht auf dein Panel mit einem Spiegel.
Woran ist der befestigt?
An einem Satelliten. Sie fliegen mit etwa 60 kleinen Satelliten mit Spiegeln um die Erde, jeder Spiegel so 10 mal 10 Meter, in 600 Kilometern Höhe. Und dann muss man die Spiegel nur richtig ausrichten, dass da, wo noch Sonne ist, schön weiter oben, der Sonnenstrahl auf den Spiegel trifft und dann den Spiegel so einstellen, dass der genau zu dir zielt.
Wie viel Solarstrom muss ich erzeugen, um die Energie, die dafür aufgewandt wird? Also, ab wann amortisiert sich das?
Sie verraten jetzt nicht, ja, sie verraten nicht sehr viel. Mhm. Also, wann es sich amortisiert, wie teuer der Spaß ist. Also, prinzipiell, einen Satelliten in den Erdorbit zu kriegen, ist nicht wahnsinnig teuer erstmal. Das Ding wiegt nur ein paar Kilo, alles super. So ein Spiegel aus Plastik, aus Kunststoff meine ich natürlich, PET, Handelsname Mylar, klingt so ein bisschen wie ein Fantasyland, aber es ist Kunststoff. Kostet jetzt auch nichts. Ich glaube, so teuer ist das nicht, so alles. Sie sagen, sie könnten, wenn sie das geschickt machen, einen Solarpark mit 30 Minuten zusätzlichem Sonnenlicht ausstatten. Und jetzt habe ich auch gedacht, wird sich das rentieren? Also 30 Minuten,
Hört sich nicht viel an. Nee.
Und wenn es bewölkt ist, guckst du auch doof aus der Wäsche, wenn du den Satelliten bestellt hast.
Und hoffentlich liegt der Solarpark irgendwo in einer Wüste, wo keine, also so in irgendwas Menschenleerem. Weil ich habe mir gerade so eine Stadt vorgestellt, wo so einzelne gebündelte Sonnenstrahlen runterkommen und die Nachtruhe stören.
Mein Bauchgefühl ist, ich bin jetzt kein Experte, ich habe das nicht durchgerechnet, aber Bauchgefühl sagt, bau einfach ein paar tausend Anlagen, PV-Anlagen auf der Erde mehr. Zum Beispiel, wir haben sehr viel Wüstenfläche frei. Mhm. Wir haben Häuserdächer frei. Es könnte billiger sein, relativ zur Ausbeute. Aber ich glaube, das Geschäftsmodell ist ein anderes.
Aha.
Sie sagen das jetzt zwar so hier mit, du kannst deinen Solarpark mit 30 Minuten zusätzlicher Energie ausstatten. Aber warum sollte ich das tun? Warum sollte ich da so einen teuren Satelliten bestellen, wenn ich auch einfach noch ein Panel dazu bauen könnte? Heißt es Panel oder Panel?
Ein Solarpanel ist was anderes als ein Solarpanel.
Wir sollten mal in einem Panel über Paneele diskutieren.
Richtig. Okay.
Ich glaube, wenn du sowas hast, dann kommen sofort irgendwelche bekloppten Superreichen und sagen, super, ich will das für meine Party. Ich habe schon alles gehabt im Leben, aber für meinen 30. Geburtstag auf der Yacht lasse ich nochmal schön die Sonne aufgehen mitten in der Nacht.
Dann könnte man auch sagen, ah ja, im Urlaub möchte ich 30 Minuten zusätzlich Sonne, um mich noch ein bisschen zu bräunen vielleicht.
Genau. Oder ich möchte irgendwie romantischen Heiratsantrag machen und hab da was weiß ich was für eine riesen Location organisiert und dann tanzen da welche und alles so vom Feinsten und dann fährt da noch ein Sportwagen rum und dann geht auch noch die Sonne auf.
Du bist wieder so ein Actionfilm, ne?
Nee, ich bin jetzt eher bei so übertriebenen Selbstinszenierungen von Superreichen. Ich habe mal gesehen in so einer Doku, da war so ein Luxushotel und da sagte dann der Hotelmanager, und hier kann man sich einen Badebutler organisieren. Ich habe sofort gedacht, es handelt sich um eine sexuelle Dienstleistung, aber tatsächlich kommt dann einfach nur jemand
und bringt dir ein Handtuch
und dreht dir, und nein, er dreht dir mit sehr schwungvollen Bewegungen, sehr elegant, den Wasserhahn auf und dann plätschert das Wasser in die Wanne, dann macht er einen Koffer auf und holt so ein paar Blüten daraus und streut sie in die Badewanne. Und das war's.
Und er ist angezogen dabei.
Ja. Also ist ein Butler. Es ist wirklich wie ein echter Butler. Und dann sagt der Reporter, sagt irgendwie, wie teuer ist jetzt der Spaß? Und sagt der Manager, ungefähr $50.
Ja, gut. Also.
Und dann sagt der Reporter, nur für Badewasser einlassen. Und ja, aber das sind Leute, die haben schon alles. Die haben alles erlebt und es könnte das gewisse Extra obendrauf sein. Und wenn du denen jetzt noch die Möglichkeit gibst, nachdem der Badebutler die Wanne eingelassen hat, nochmal die Sonne aufgehen zu lassen. Aber... Wir brauchen gar nicht so theoretisch sprechen. Lass es uns doch einfach testen. Lass es uns, wir können uns bewerben.
Ach so, ich wollte gerade sagen, kannst du jetzt hier bei mir in Köln die Sonne aufgehen lassen? Es wäre schön, es regnet nämlich gerade.
nicht jetzt, aber sie sagen, 2025 könnte es den ersten Testlauf geben und du kannst dich jetzt bis Ende Oktober noch bewerben.
Aber nur wenn ich einen großen Solarpark mit ganz vielen Paneelen habe, oder kann ich auch sagen, hier bitte mein Dach?
Auf einem Durchmesser von 5 Kilometern kannst du für 4 Minuten Sonnenlicht bestellen zum Testen. Preis wird nicht genannt und keine Ahnung, ob du dafür Solarparkbetreiber sein musst. Ich denke, sie suchen sich schon irgendwas aus, mit dem sie nachher Werbung machen können und nicht irgendeinen Bekloppten, der sagt, beleuchte mir den Salat. Aber
aber ich finde, wir sollten das machen.
Das
sollen wir uns mit Fakt abregistrieren? Komm, das machen wir, oder?
Solange da noch kein Preis steht. Eben. Ich weiß nicht, was der SWR sagt, wenn am Ende $50.000 fällig werden.
Naja, also nur,
dann müssen
nur,
wir ein, zwei Folgen auf mein Honorar
verzichten. Also erstmal unterschreiben wir ja noch nichts, sondern wir sagen ja nur, wir wollen. Und wenn wir dahinter eine freundliche E-Mail bekommen, wo drin steht, nein, dann ist das ja auch ein Ergebnis.
Ja. Merkt das überhaupt noch jemand, wenn da künstlich Sonnenlicht ist? Du hast gerade gesagt, irgendwie in der Stadt, wo du andauernd künstliche Lichtstrahlen auf den Boden treffen. Die Leute glotzen doch sowieso nur auf ihr Smartphone. Ich habe gelesen, rund 60% der Europäer und 80% der Nordamerikaner können die Milchstraße nicht mehr sehen wegen Lichtverschmutzung. Das heißt, wie der Himmel aussieht, wissen die meisten sowieso nicht. Wir haben ohnehin schon überall Kunstlicht und wir glotzen noch eh nur in die Hand.
Aber ob du dir einen Sonnenbrand holtest oder nicht mitten in der Nacht, ich glaube, das merkst du.
Ja, ich meine, Twitter oder X musste ja auch sein Logo abschalten, war zu hell in San Francisco. Und auch in Deutschland brauchst du ja, glaube ich, für Beleuchtung eine Genehmigung. Hier hat jahrelang eine Nachbarin in mein Fenster geleuchtet und zwangsläufig, ich will kein Wutbürger sein, aber ich musste mich also damit befassen, darf die das eigentlich? Könnte ich da juristisch gegen vorgehen, dass die nachts mein Schlafzimmer beleuchtet? Und oho, natürlich. Ja.
Wir sind in Deutschland, natürlich kannst du juristisch dagegen vorgehen.
Ja, also vorgehen kann ich immer. Die Frage ist, hat es eine Aussicht auf Erfolg? Und es gibt sowas wie das Bundesemissionsschutzgesetz, wo man sagt, so, Licht muss nur geduldet werden, wenn es ortsüblich ist und das Leben anderer nicht wesentlich beeinträchtigt. Also selbst eine schummrige Lampe des Nachbarn, der Nachbarin, muss abgeschaltet werden, wenn sie genau in dein Schlafzimmer leuchtet. Und wenn das dann heißt, kannst du den Vorhang zumachen, wird gesagt, nee, das kann man nicht von dir verlangen. Du mit der Lampe ausmachen. Und dann denke ich mir jetzt, was passiert denn, wenn ich sage, so, ich bestelle mir heute Nacht genug Licht, um meinen ganzen Solarpark
zu können.
Ja, genau. Um mich nochmal zu sonnen. Das geht doch auch nicht. Du kannst nicht einfach, also ich weiß nicht, wie das, liebe Leute, wenn ihr euch juristisch auskennt, gebt mir mal eine Einschätzung. Darf ich einfach hier aus dem Weltall mir einen Lichtstrahl in den Garten ballern lassen?
Ich habe noch ein Thema, das ist schon vor ungefähr 2 Wochen mit sehr explizitem Bildmaterial durch die Medien gegangen. Die schreiende Mumie, hast du die gesehen?
Nein, ich habe sie auch nicht gehört.
Ist wahrscheinlich auch schon etwas länger verklungen, dieser Schrei. Diese Mumie wurde auch schon 1935 gefunden, die hat den Mund offen stehen, als würde sie schreien. So, das ist was Besonderes. Normalerweise haben ägyptische Mumien, die man findet, den Mund geschlossen. So. Ist jetzt eventuell, vielleicht finden es manche etwas gruselig, ich finde es spannend. Normalerweise haben die ägyptischen Einbalsamierer den Toten mit einem Tuch den Mund hochgebunden, damit er eben nicht wieder aufklappt. Und das macht man heute auch noch, dass man Toten, die aufgebahrt werden sollen, den Mund verschließt. Allerdings bindet man das normalerweise nicht hoch, sondern man näht den Mund zu. Das ist die sogenannte Ligatur. Also Mumie, Mund offen, sehr ungewöhnlich. Bisher ist man davon ausgegangen, wenn man sowas gefunden hat, dass die einfach schlecht einbalsamiert sind. So, dass das halt irgendwie wieder runtergeklappt ist.
Also einfach geklappt, sie hat nicht geschrien, sie hat nicht beim Einbalsamieren Aua geschrien und war dann tot, ne?
Richtig.
Oder Hilfe, ich lebe noch, ne? Stopp.
Aber es ist einfach später ist einfach dann im Laufe des Verwesungsprozesses wieder runtergeklappt. Ist so eine Idee. War bei dieser Mumie aber offensichtlich nicht der Fall, denn die ägyptische Wissenschaftlerin Professor Sahar Salem, ich hoffe, ich habe das einigermaßen vernünftig ausgesprochen, die hat diese Mumie jetzt mit...
Das heißt bestimmt deine Mutter, was du gesagt hast. Da wäre ich vorsichtig.
Das glaube ich nicht. Also ich kann kein Arabisch, aber ich glaube, dass das anders... Ich vermute einfach, dass das anders klingt. Mann, Ineas, okay, also jetzt muss ich nochmal zurück.
Sorry.
Also, diese Wissenschaftlerin hat diese Mumie, die schon lange im Besitz eines Museums ist, jetzt radiologisch untersucht und hat festgestellt, nee, die wurde mit so ganz teuren Sachen, also damals teuren Sachen wie Wacholder und Weihrauch einbalsamiert. Die hatte eine teure Perücke an, also es ergibt keinen Sinn, von schlechten Konservierungsbedingungen auszugehen. Deswegen gibt es jetzt die Vermutung, dass diese Mumie tatsächlich schreiend, also unter starken Schmerzen gestorben ist und sich ein sogenannter Leichenkrampf gebildet hat.
Ey.
Schon mal gehört?
Nee, aber ich kann es mir lebhaft vorstellen.
Ja, also wenn man diese Mumie sieht, dann kann man sich das auch vorstellen. Also Leichenstarre ist ja das, was üblicherweise passiert, ne? Nach einer Weile, nachdem jemand gestorben ist, versteifen sich die Muskeln. Dann kann man die von außen auch nicht mehr bewegen. Und nach so 1 bis 2 Tagen löst sich diese Leichenstarre oder Totenstarre wieder, weil der Zersetzungsprozess im Körper beginnt. Warum versteifen sich die Muskeln? Wir gehen ganz kurz zurück in den Bio-Unterricht in der Schule. Sagt dir ATP gleich ADP plus P noch was?
Muskelbenzin.
Ja, geil, genau. Also wir befinden uns in den
Triphosphat.
Oh Mann, ich wusste es, dass du es kennst. Genau. Also Adenosintriphosphat wird aufgespalten in Adenosindiphosphat und einen Phosphatrest. Okay, also wir sind in den Sarkomeren, kleinste Einheit in den Muskelfasern. Die bestehen unter anderem aus Myosin und Aktin, Proteine. Und wenn die Muskeln sich bewegen, gleiten die sozusagen aneinander vorbei. Und jetzt soll sich der Muskel anspannen. Nervensignal kommt, hier los, jetzt Muskel anspannen, Ineas flex mal ein bisschen, dann werden Calciumionen freigesetzt und Adenosintriphosphat wird aufgespalten in Adenosindiphosphat und ein Phosphatrest. Das setzt Energie frei, die Sarkomere bewegen sich. So, danach wird das wieder zurückresorbiert, die ganze Nummer geht von vorne los. Und das passiert eben bei Toten auch, also bei uns passiert das den ganzen Tag natürlich, weil wir immer unsere Muskeln bewegen. Das passiert bei Toten auch, aber eben nur noch einmal. Und einige Zeit nach dem Tod, dann bleiben die Muskeln fest, weil es nicht mehr resorbiert wird. Und irgendwann durch die Selbstauflösung des Körpers löst sich dann alles wieder und man könnte dann eine Leiche auch wieder bewegen. So.
Du hast also auch Sarkomere im Sarkophag?
Korrekt. Naja, die haben sich natürlich irgendwann dann auch aufgelöst. Heute sind da wahrscheinlich nicht mehr so viele Sarkomere übrig. Also Leichenstarre ist das, was immer passiert. Und bei dieser Mumie wird der Leichenkrampf vermutet. Habe ich noch nie was von gehört vorher. Und es gibt auch total wenig dazu. Es gibt Forschende, die sagen, das gibt's überhaupt nicht, das ist totaler Quatsch. Und es gibt welche, ja, die sagen, ja, das gibt es, aber das nur unter ganz bestimmten Bedingungen ist das erfüllt. Es gibt wohl Leichen, die werden in so einer Art Krampf gefunden. Meistens betrifft das nicht den ganzen Körper, sondern eher Hände und Unterarme, wenn man irgendwie, keine Ahnung, eine Waffe festhält oder sich bei Ertrinkenden wird das wohl öfter mal gefunden. Und die Erklärung ist, im Moment des Todes sind die Muskeln so stark angespannt, dass nach dem Tod das ATP nicht mehr gespalten wird, weil es quasi so eine Überdosis gibt, die nicht wieder aufgenommen werden kann. Und dann bleibt dieser Muskelkrampf. Also der tritt dann sofort ein und bleibt auch noch über die eigentliche Totenstarre hinaus.
Ach.
So, und das soll jetzt der Hinweis darauf sein, dass diese Person, die als Mumie gefunden wurde, bei ihrem Tod ihr Gesicht im Schrei verzogen hat. So.
Tja.
Die Forscherin habe ich auch angeschrieben, leider keine Antwort bekommen.
Ja. Ich hätte mich nämlich jetzt gefragt, das kann ja alles prima sein,
ja.
Aber wenn da so viel Aufwand getrieben wurde mit Wacholder und und einer schicken neuen Foundation und was auch immer und einer Perücke, dass man dann das, diesen offensichtlichen optischen Makel, sag ich mal, nicht irgendwie anders behoben hat.
Ja, also eine Totenstarre zu lösen, ja genau, eine Totenstarre zu lösen ist halt nicht so leicht. Da musst du die Knochen brechen, ne? So. Da musst du halt quasi den ganzen Kiefer brechen, um das hochmachen zu können.
Das macht man nicht bei einer Ehrenperson, vielleicht die man gerade frisch einbalsamiert hat.
Genau. Ja. Weiß man aber eben nicht so genau. Aber diese Idee von diesem Leichenkrampf findet man unter Cadaveric Spasm. Cadaveric, weiß ich nicht genau. Also Kadaverspasmus sozusagen. Da habe ich echt versucht, was rauszufinden noch dazu. Und so richtig viel gibt es dazu nicht, weil das wohl sehr selten gefunden wird. Also wenn jetzt hier irgendwie RechtsmedizinerInnen zuhören, wenn ihr mich weiterbilden könnt, gerne.
Vor kurzem haben wir über eine Idee gesprochen hier bei Fakt ab. Auf dem Mond soll Helium-3 abgebaut werden und das soll dann per Wurfarm auf die Erde geschleudert werden.
Ich erinnere mich.
Wir setzen euch die Folge nochmal in die Shownotes. Den Link. Jetzt haben wir eine E-Mail bekommen von Herbert, der schreibt, passiert etwas mit der Mondumlaufbahn, wenn man da tonnenweise Material entfernt?
Oh Gott.
Und wenn man das zur Erde schleudert, das wirkt ja auch irgendwie auf den Mond, so als Rückstoß oder als Gegenkraft. Was passiert da?
Ungeahnte Möglichkeiten.
Danke, Herbert, dass du uns zutraust, dass wir sowas wissen. Das Ganze ist super kompliziert. Also wie Erde und Mond umeinander rotieren, das ist schon alleine, schon ohne dass da einer auf dem Mond eine Schleudermaschine baut, komplex genug. Das sind ja beides keine Punktmassen und selbst wenn, die rotieren beide für sich diese imperfekten, nicht kugelrunden Bälle, die beeinflussen sich gegenseitig, die sind gekoppelt, man nennt es gebundene Rotation. Also wenn du jetzt die Masse und die Gestalt des einen veränderst, dann wirkt sich das natürlich theoretisch aus. Aber es hängt genau von den Details ab. Also, wo nimmst du vom Mond was weg und wie bringst du was zur Erde? Also, mit einer Rakete wird es auf jeden Fall anders sein als mit einem Wurfarm. Bei einer Rakete wird ja irgendwie Treibstoff und Energie außerhalb des Systems Erde-Mond verpulvert. Ja? Und du kannst jetzt alles Mögliche vorstellen. Entweder du gibst der Eigenrotation des Mondes Anschwung, du bremst die ab, du kannst irgendwie so ein Eiern hinzufügen, so eine Präzession.
Ach du Scheiße.
Theoretisch. Ich habe jetzt überlegt, kann ich das ausrechnen?
Ja, also reden wir von ein paar Tonnen, reden wir von ein paar hunderttausend Tonnen, reden wir von eine große Scheibe Käse wird vom Mond abgeschnitten. Also um was für Mengen geht es denn?
Das Ganze ist ja total chaotisch. Das ist ja nur in dem kurzen Fenster, in dem wir gerade hier mal drauf gucken, ist das einigermaßen stabil. Aber wie die Masse zunehmen, zum Beispiel durch Einschläge von Asteroiden, durch kleine Kometen, durch was auch immer, durch Staub. Der Mond sammelt Staub auf, der wird schwerer, die Erde wird leichter, weil sie Atmosphäre...
Da putzt ja auch keiner, genau. Ja. Weil da ständig kaputzt wird.
Weil die Atmosphäre verliert. Also das ist sowieso die ganze Zeit ein Auf und Ab. Also die Frage ist tatsächlich, in welcher Größenordnung müsste man da was... abschneiden, abbaggern, ja. Ich habe das mal probiert zu überschlagen und bin auf Folgendes gekommen. Du könntest jede Sekunde 500 Tonnen vom Mond wegnehmen und das 50 Jahre lang. Jede Sekunde 500 Tonnen. Und wenn du das machst, hast du nach 50 Jahren vom Mond abgebaut weniger als ein Milliardstel von 1%
der Mondmasse.
Der Mondmasse.
Das hört sich nicht so viel an. Hat das dann, oder ist es so, da, man muss nur einmal anstupsen und dann gerät das ganze System außer Kontrolle und es passiert trotzdem was nach 50 Jahren? Das würden wir ja jetzt noch mitbekommen.
Das würden wir mitbekommen, ja. Dafür müsste man aber jetzt 50 Jahre lang jede Sekunde 500 Tonnen.
Ja, aber wenn es möglich wäre, würde dann was passieren?
Dann hast du ein Milliardstel von 1%.
Genau.
Keine Ahnung. Ich denke nicht. Denn der Mond ist einfach ganz schön groß. Das ist meine Fachantwort. Ich habe Physik studiert und weiß, der Mond ist groß. Der ist wirklich groß. Man stellt sich das ja einfach falsch vor, aber bei diesen Größenordnungen versagt ja sowieso unsere Anschauung. Aber auch wie weit der Mond weg ist, das verschätzt man auch. Also kurzum, ich glaube, dass da wird nichts passieren und wenn, dann nicht zu unserer Lebzeit.
Okay. Also Herbert, danke für deine Frage. Wenn du jetzt planst, ein Moon-Mining-Unternehmen zu gründen, dann weißt du jetzt, wie viel du in den nächsten 50 Jahren abbauen darfst. Pro Sekunde. Wir haben noch eine Nachricht bekommen diese Woche von Anja. Und zwar auch zu einer älteren Folge. Es ging da um die Zikadenbrut. Bruten. Ich habe jetzt endlich mal nachgeguckt. In der Folge habe ich nämlich die ganze Zeit rumgeeiert. Also, in den USA sind diesen Sommer zwei Zikadenbruten geschlüpft. Eine, die alle 13 Jahre schlüpft und eine, die alle 17 Jahre schlüpft. Und in der Folge habe ich die ganze Zeit rumgeeiert und wusste nicht, was die Mehrzahl von Brut ist. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Es ist Bruten. So. Anja hat dazu folgende Frage.
Hallo, liebes Fakt-Up-Team. Ich hätte eine Frage, die mich nicht mehr losgelassen hat, nachdem ich eure Folge über die Zikaden, die 13 oder 17 Jahre lang brauchen, um geschlechtsreif zu werden und jetzt alle gleichzeitig geschlechtsreif sind. Paaren die sich jetzt untereinander oder wissen die automatisch, welches die anderen Zikaden mit dem gleichen Lebenszyklus sind und kommen da jetzt Zikaden raus, die irgendeinen ganz anderen Lebenszyklus haben? Oder ist das eine sehr, sehr dumme Frage und die können sich natürlich nicht untereinander fortpflanzen, aber ich habe nirgendwo eine Antwort dazu gefunden und es würde mich wirklich interessieren. Vielen, vielen lieben Dank und herzliche Grüße von Anja.
Liebe Anja, das ist überhaupt keine dumme Frage. Also einmal muss man sagen, die Verbreitungsgebiete dieser beiden Zikadenbruten überschneidet sich nur an wenigen Stellen. Also das ist alles so im Mittleren Osten der USA, aber die einen sind weiter nördlich, die anderen weiter südlich und es gibt nur ein geringes Gebiet, wo die beide auftreten. Das zweite ist, das sind unterschiedliche Arten, das heißt, theoretisch können die sich paaren und dann könnten Hybriden entstehen, aber ob da jetzt tatsächlich welche rauskommen, das konnte ich auch nicht rausfinden. Vielleicht gibt es irgendwo auf dieser Welt ein Labor, wo das jemand ausprobiert hat, weil wahrscheinlich ja niemand in seinem Garten das beobachten kann. Vielleicht hat das mal jemand ausprobiert und da sind dann nach, keine Ahnung, 7 Jahren oder 16 Zikaden, Mutanten-Zikaden geschlüpft und sind jetzt die Vorgesetzten in diesem Labor. Falls es so sein sollte und ihr in diesem Labor arbeitet, ruft uns an oder lasst eure Vorgesetzten Zikaden anrufen. Aber genau, das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Wen du noch fragen könntest, sind natürlich die Entomologen deines Vertrauens. Ich habe jetzt bei der Entomological Society of America leider niemanden erreicht heute. Deswegen, sorry. Ich kann dir nicht sagen, ob es Hybride aus diesen beiden Bruten gibt.
Aber du kannst dir merken, dass es Bruten?
Bruten. Eine Brut, mehrere Bruten.
Aha. Ich hätte es ja französisch gesagt. Brüt.
Also ich habe bei einigen HörerInnen-Zuschriften diese Woche gedacht, meine Güte, die Leute trauen uns so einiges zu, dass wir alles wissen. Danke Herbert, danke Anja und danke alle anderen, die uns geschrieben haben. Wir versuchen alles noch zu beantworten, falls wir es hinkriegen. Und wenn ich die Entomologische Gesellschaft in Amerika noch erreiche, schreibe ich dir, Anja. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, für diese Woche genug Zikaden, genug Mond, genug schreiende Mumien.
Ja.
Ich gehe jetzt einen Krimi gucken.
Viel Spaß mit dem Krimi und deinem Gehirn. Tschüss.
Tschö.
Redaktion Martin Gramlich und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Wir hatten euch noch Bonusmaterial zur Folge versprochen. Hier ist es jetzt. Herzlich willkommen. Ich wollte euch erklären, was der P-Wert wirklich ist. Also, bei einem statistischen Test, da will man ja was herausfinden. Zum Beispiel sind meine beiden Gruppen identisch. Die einen haben Medikamente bekommen, die anderen nicht und ist... sind die jetzt identisch oder nicht? Und dann formuliert man eine Nullhypothese. Also das, von dem man ausgeht, dass es so ist. Und das ist dann zum Beispiel Nullhypothese, die beiden Gruppen unterscheiden sich gar nicht. Da gibt es keinen Unterschied. Und der P-Wert, der ist jetzt folgendes. Wenn diese Nullhypothese wirklich gilt, das weiß man ja nicht, aber wenn die wirklich gilt, dann ist der P-Wert die Wahrscheinlichkeit, dass man die Messergebnisse so bekommen hat, wie man sie bekommen hat oder noch krasser. Also man sieht, aha, hier mein statistischer Test, der liefert mir einen gewissen Unterschied in den beiden Gruppen. Und jetzt möchte ich gerne wissen, ist das vielleicht nur zufällig oder ist da wirklich ein Unterschied? Und der P-Wert sagt, also die Wahrscheinlichkeit, dass das hier rein zufällig entstanden ist, dieses Ergebnis oder noch ein viel krasseres, krass unterschiedlicher aussehendes Ergebnis, das ist der P-Wert. Und dann sagt man zum Beispiel so, wenn der P-Wert sehr, 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 sehr klein ist, dann ist es also sehr unwahrscheinlich, dass es Zufall ist. Und dann sagt man, okay, ich glaube, dann ist hier ein Unterschied.
Wie zum Beispiel die Amygdala-Aktivierung bei den Versuchspersonen, die Actionfilme mochten, war 0,013. Also wahrscheinlich nicht zufällig.
1,3%.
Ja.
Das kann man sich ja aussuchen. Man kann sagen, so, wo lege ich jetzt die Grenze? Wenn du sagst, mein Signifikanzniveau ist 5%, dann kann man sagen, oh ja, das ist kleiner als 5%, also sage ich, das ist nicht Zufall. Hier gibt es wirklich einen Unterschied. Wenn ich aber auch sage, so, ich nehme 1%, ich nehme es hier ganz genau, dann muss ich sagen, tut mir leid, das ist leider Zufall.
Bei was würde es denn Sinn ergeben, das Signifikanzniveau möglichst gering zu halten? Also bei welcher Art von Untersuchung?
Jetzt wird es auch schnell politisch, weil wie du diese Grenze wählst, du kannst die Grenze ja auch nachher wählen, nachdem du deine Daten ausgewertet hast. Mhm, ja.
Genau.
Je kleiner der P-Wert, desto besser, desto mehr.
Aussagekräftiger, ne?
Ja. Desto mehr ist es, desto unzufälliger ist so ein krasses Ergebnis. Und wenn du es, man macht manchmal so Sternchen dran und sagt, so ein Sternchen an der Zahl heißt, ja, das ist schon, das nenne ich schon signifikant, das ist zum Beispiel 5%, kleiner als 5%, zwei Sternchen, drei Sternchen, also so ähnlich wie beim Hotel, ne? Je mehr Sterne, desto besser.
Ich meine, das ist das, was wir uns alle merken können. Also P-Wert, je mehr Sternchen, desto besser, wie beim Hotel. Hey Charlotte nochmal, das waren jetzt alles nicht so ultra aufwendige Recherchen, die Infos für diese Folge rauszufinden, sonst könnten wir ja auch nicht jede Woche senden. Aber bei vielen KollegInnen dauert es richtig, richtig lange, Monate, manchmal Jahre. Die graben sich ein, die müssen mit sehr vielen verschiedenen Menschen sprechen und immer weiter suchen und suchen. Investigativjournalismus halt. Und darin sind die KollegInnen Profis, die wir euch jetzt gerne noch empfehlen wollen.
Hallo, mein Name ist Viktoria Koopmann. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Weißt du, was ich mich gerade eben noch gefragt habe? Dass da so ein Steinhaufen war. Das klingt aber doch irgendwie wie so eine Art Grab, oder? Meinst du, die Leute, die da waren, haben den so ein bisschen beerdigen wollen oder so?
Bei dem wissen wir mittlerweile, wie das war.
Für packende Geschichten. Es gibt eine WhatsApp-Nachricht, die ihr gesehen habt, von Julian Reichelt, und die geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Du hast eben diesen Begriff erwähnt, Reichelt Jünger. Ich finde, das zeigt so ein bisschen, ne, dass es da eben viel um Loyalität geht, um Macht.
Ja, eine Frau hat mir dazu, das fand ich sehr eindrucksvoll, mal gesagt, ja, es ist, eigentlich ist es kein Frauenthema, sondern eine Frage, die sie beschrieben hat, von Zugriff auf Menschen. Von Macht, die sich in sehr vielen Facetten auswirken konnte.
Und investigative Recherchen. Okay, also ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein.
Ja.
Das bedeutet, es stecken potenziell giftige Chemikalien in unseren Böden und im Grundwasser, aber wir wissen eigentlich gar nicht, wo genau und in welcher Konzentration. Und das wolltet ihr mit eurer Recherche ändern. Jeden Montag bis Freitag liefern wir euch täglich ein Thema in aller Tiefe. 11KM, der Tagesschau-Podcast, hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.